ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Erol Sander.
Hallo, guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Freut mich sehr.
Danke für die Einladung.
Wie geht's denn?
Sehr gut.
Es ist ja, also man muss ja erstmal gratulieren, ne? Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Sie sind ja gerade Vater einer kleinen Tochter geworden. Das ist noch nicht mal, doch gerade mal so 4 Wochen her, ungefähr 5 Wochen.
5, 6 Wochen.
Ja.
5,5 Wochen.
Geht's allen gut?
Super.
Ja? Alles gut überstanden, auch die Mama gesund,
Tochter. Ja, gesund. Alle sind gesund. Es ist einfach, es ist immer wieder ein Wunder, so ein neues Menschenleben zu sehen, das so startet und wir sind stolz, es ist wunderschön, bezaubernd.
War ja auch so ein Wunschtraum von Ihnen? Also zwei Jungs haben Sie ja schon?
Ja, ja.
Große Jungs?
Das war, ich bin jetzt 55, also es war schon, ich wusste schon, wir wussten schon, was wir machen.
Ja, ja, mit 55 ist man ja irgendwie noch jung, aber irgendwie auch nicht, ne?
Ja, irgendwo dazwischen, irgendwo, jetzt kommen so, ich weiß nicht, ob die Wechseljahre schon da sind oder nicht, aber ich habe keine Ahnung. Aber es ist schon so ein Alter, wo man sagt, okay, wenn mir jemand gesagt hätte, mit 25, er ist 55, so, hey, hallo Opa, hätte ich gesagt.
Also früher hätte man sich drüber lustig gemacht,
ja,
so ein bisschen, jetzt macht man es selber und ja, man guckt anders drauf?
Ah, man schaut anders drauf, ja klar, man ist ja im Kopf immer eigentlich ein Kind, glaube ich, finde ich.
Sind Sie immer ein Kind geblieben im Kopf, so ein bisschen? Also Schauspieler seit über 30 Jahren auf Bildschirmen mehr als präsent gewesen, 1000 Rollen gespielt, über 100 Hauptrollen, im Fernsehen, im Theater, überall, sprechen wir gleich noch ein bisschen detaillierter drüber. Bleibt man da auch ein bisschen Kind?
Ja, ich hatte ja nicht die einfachste Kindheit, deswegen bin ich, glaube ich, immer Kind geblieben.
Auch darüber wollen wir später noch sprechen. Mit dem Vater werden mit 55, also das haben Sie sich schon gut überlegt.
Genau, gut überlegt, ja, ja. Klar. Es ist halt so, man hätte eine Entscheidung treffen können, aber bei mich ist es halt so, es ist immer so, man setzt sich Ziele und wenn ich das erreicht habe, mache ich das. Aber das ist mit 55 nicht mehr möglich. Ich habe gesagt, ich habe mir angeeignet, eben nur aus der Intuition und aus meinem Herzen zu handeln. Und deswegen haben wir uns entschieden, ein Baby zu machen.
Ja, Sie sind ja auch in bester Gesellschaft, ne? Also Herbert Grönemeyer ist mit 62 noch Vater geworden.
Super.
Robert De Niro, Heinz Hönig, die Liste lässt sich unendlich fortführen. Aber Babypause ist jetzt nicht so richtig angesagt bei Ihnen.
Doch, eigentlich schon. Also ich bin ganz wenig weg gewesen jetzt diese 5 Wochen, war zu Hause und jetzt so, aber ich musste ein bisschen auch was tun, ein bisschen was arbeiten, auch natürlich das Buch präsentieren und deswegen bin ich ein bisschen unterwegs auch.
Ja, was arbeiten Sie gerade so? Also Sie haben gerade gesagt Buch, das ist ein Reiseführer, da geht's um Ihr Istanbul, ne?
Ja.
Also der Reiseführer heißt auf Entdeckungstour ins Herz der Stadt. Nice to meet you, Istanbul ist so eine Reihe, aber da geht es schon um Sie auch und im Zusammenhang mit der Stadt. Das ist ja spannend.
Ja, es gibt ja viele Reiseleiter, aber das ist halt so wirklich ein persönlicher. Wenn ich in Istanbul lande, habe ich so meine Ritualien gehabt, 14 Jahre lang, wo ich die Mordkommission Istanbul gedreht habe. Und all die Drehorte habe ich gesehen, entdeckt und das versuche ich in das Buch reinzutun und auch die kleinen Geheimtipps von mir zu verraten.
Mhm. Was machen Sie sonst noch? Also außer zu Hause helfen, nehme ich an, ne?
Ja, ja, auf jeden
machen
Fall.
Sie schon, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich liebe Kinder. Ich bin super glücklich über Romy und die braucht auch die Aufmerksamkeit. Aber nicht nur das. Ich habe auch eine Stieftochter jetzt. Und die braucht auch Aufmerksamkeit. Wir können uns nicht nur um das Baby kümmern, sondern wir müssen um die kleine 8-Jährige leider uns auch kümmern.
Ja, Sie haben jetzt so eine richtige Patchwork-Familie. Früher haben Sie ja immer in so alten Interviews, da kann man den Erol Sander, noch ein bisschen jünger, wenn ich sagen darf, hören, wie er dann erzählt, ja, ich träume davon, an einem großen Tisch zu sitzen mit ganz vielen Kindern.
Genau.
Also Wunsch erfüllt?
Der Wunsch ist erfüllt worden.
Auch absolut. Als Patchwork okay?
Absolut top. Es ist alle, also von Leilas Vater und Marlon und Elias, Mama, Caroline, wir sind alle gut miteinander, wir unterhalten uns. Was wichtig ist, auch für die Kinder, damit die stark sind. Die brauchen diese Unterstützung.
Was mit Blick auf ihr Leben auch nicht selbstverständlich ist, dafür umso schöner zu hören. Sie sind jetzt gerade Vater geworden, das überstrahlt so ein bisschen alles. Reiseführer ist da noch mit dabei. Was machen Sie sonst noch gerade?
Ich bereite mich vor auf etwas, es sind so zwei große Filme, die ich eine Serie und ein Film, aber ich möchte erst darüber reden, wenn es unterschrieben worden ist.
Na, vielleicht dann zum Ende der Sendung. Also, wir haben Istanbul, wir haben Erol Sander in SWR 1, Leute, der gerade, kann man sagen, so fast so eine Art neues Kapitel in seinem Leben aufschlägt. Fühlt sich ein bisschen so an?
Ja, es ist halt eine...
Zu großes Wort jetzt, oder?
Ja, ich glaube, es ist was ganz was Besonderes, dass ein neues Leben auf diese Welt kommt und ich bin so dankbar, dass alle gesund sind und wie gesagt, mein großer Wunsch war immer, alle sitzen an einem Tisch, meine ganze Familie und alle sind glücklich, lachen, unterhalten sich, die Kinder spielen um uns herum. Das war so immer mein Traum und den habe ich mir einfach erfüllt.
Dafür sind Sie sogar umgezogen.
Nach Köln.
Nach Kölle. Wie ist es da?
Schön, sehr schön. Das ist so ein bisschen, erinnert mich ein bisschen, Köln ist ja so eine Künstlerstadt und erinnert mich ein bisschen an Marais in Paris.
Ah ja?
Ja.
Das kennen Sie ja auch, weil Sie da auch gelebt haben.
Ich habe 7 Jahre in Paris gelebt.
Auch in Marais?
In Marais. Ich habe in Marais gewohnt, ein Jahr oder sowas.
Ein schöner Vergleich, also Köln und Marais habe ich selten gehört, diesen Vergleich. Yeah. An Schönheit meinen Sie damit aber nicht, oder?
Naja, ja, Köln hat auch so eine sehr schöne Seite. Ich meine, es wurde zerbombt im Zweiten Weltkrieg, so extrem, dass alles kaputt ist. Man findet ja immer noch Bomben. Aber es ist eine schöne deutsche Stadt, eine wunderschöne Stadt und am Rhein und mir gefällt's. Mhm. Leute sind sehr freundlich, sind immer kommunikativ, alle feiern.
Ja.
Das finde ich gut.
Also auch für einen Münchner jetzt nichts nicht Machbares, sage ich mal. Weil Sie sind ja Münchner, sind mit 5 Jahren nach Deutschland gekommen, direkt nach München, haben eigentlich immer da gelebt.
Genau, ich bin eigentlich, meine Heimat ist München, Bayern, Deutschland und das ist halt mein Leben. Und ja, und jetzt mal nach Köln.
Ja, okay, versuchen wir es mal. Haben Sie eigentlich sich neu erfinden und mal auch mal sich verändern, das oft tun müssen in Ihrem Leben?
Ich verstehe die Frage nicht gerade.
Ja, also so ein neues Kapitel aufzuschlagen, sich neu erfinden zu müssen. Als Schauspieler muss man ja ständig neue Rollen machen. Man muss irgendwie, verändert sich auch was. Sie haben auch im Privatleben Veränderungen gehabt. Muss man sich da oft neu erfinden müssen, neue Kapitel aufschlagen?
Ja, es ist immer so, jede Lage im Leben ist so, es verändert sich halt im Alter, es kommen neue Sachen hinzu, es kommen Überraschungen, die man nie erwartet hat, mit denen muss man umgehen, aber was mich nicht umhaut, macht mich noch stärker.
Ja, weil es gab ja auch schwierige Zeiten in Ihrem Leben, sowohl privat, Sie haben sich von Ihrer Frau getrennt, das war auch sehr öffentlich, das war unangenehm. Was macht denn das mit einem? Also man ist ja so, als Schauspieler lebt man ja eigentlich vom Erfolg.
Ja.
Wenn man dann so Misserfolg hat.
Ja, es war ein Kinderstreit, den wir hatten und das hat sich irgendwie aufgebauscht und irgendjemand hat irgendwas geschrieben und dann ging es auf. Wie gesagt, diese ganzen Sachen sind Gott sei Dank hinter uns. Es war ja vor Gericht alles, es wurde alles geprüft, Beweislagen angeschaut und ich in allen Punkten freigesprochen worden. Also ich sehe da, aber das ist in Ordnung, damit muss man umgehen. Es ist etwas, was man nicht erwartet. Wenn so etwas kommt, dann ist es natürlich ein herber Schlag, aber man muss auch an sein Leben denken. Weil jeder Tag zählt, das Leben ist endlich. Man muss versuchen, wieder zu sich zu finden und Stärke zu finden.
Ja. Ich wollte gerade sagen, ja, ätzend würde ich irgendwie dazu sagen, man kennt das ja irgendwie von Stars, ja, von Schauspielern, von öffentlichen Personen, dass die so Rosenkriege austragen in der Öffentlichkeit. Wie haben Sie es für sich wahrgenommen? Haben Sie gedacht, ach nee, jetzt, warum jetzt ich? Also muss das jetzt bei mir sein?
Ja, das ist jetzt alles Vergangenheit. Es wurde alles ausgehandelt, ausgesprochen. Ich bin glücklich. Ganz glücklich jetzt, dass es mit der Patchwork-Familie, mit allen gut klappt. Mit Caroline läuft es super, die wohnt in Paris mit den Kids. Und
Caroline, das war ihre erste Ehefrau.
Meine erste Ehefrau. Und auch mit den Kindern und so, die kommunizieren, treffen sich. Alles wunderbar und deswegen genieße ich jetzt diese schöne Zeit.
Sie wollten ja schon immer Schauspieler werden.
Ja.
Da könnte man ja annehmen, okay, der war jetzt auf einer Schauspielschule und hat sich am Theater oder am Set hochgedient. Aber bei Ihnen war es ja ganz anders. Sie haben es ja gerade gesagt, Marais, Köln, da ist die Verbindung. Sie waren auch ein paar Jahre in Paris. Sie sind ja über die Mode ins Schauspiel gekommen.
Ja, ich war Model. Habe in München angefangen, bin nach Mailand zu den Kollektionen, also diesen großen Shows, dann nach Paris, nach London, nach New York. Ich habe mich ein bisschen bewegt und ich stehe also vor der Kamera seit 38 Jahren. Ja. Und die Erfahrung habe ich natürlich nach den 10 Jahren Modeln mitgenommen in die Schauspielerei. 8 Jahre? Ja, 10 Jahre.
Sie haben auch richtig Haute Couture gemacht, ne?
Haute-Couture,
so Armani, Dior. So
ja, alles, also wirklich die Haute Couture-Shows.
War ja auch ein ansehnlicher junger Mann, muss man sagen. darf ich das so sagen?
Danke. Nee, es war halt, ich bin sehr gut rumgekommen.
Ja, und kann man das gut anwenden, also den Modeljob auf die Schauspielerei? Weil das ist ja jetzt, sag ich mal, ein ungewöhnlicher Weg, auch trotz allem.
Ja, also so ein perfektes Model war ich jetzt nicht, sondern ich war immer so ein charismatischer Typ, der Emotionen, halt so positiv, gute Energie. Und die Schauspieler habe ich nie gelernt und ich habe dann so gefreut darüber, dass ich nicht nur ein Foto von mir gemacht wird, sondern man so einen Fluss haben kann, dass das aufgenommen wird per Film und und dann kann man was spielen, in neue Persönlichkeiten steigen, andere Leben leben, im Grunde genommen, wenn man die Rollen im Alle studiert. Das war ein sehr guter Move und sehr guter Übergang.
Er ist Mehmet Özerkin in Mordkommission Istanbul, Inspektor Craddock in Ein Fall für Miss Marple oder Winnetou bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg. Ja, Erol Sander war und ist in vielen Rollen zu Hause. Heute ist er bei uns in SWR 1. Leute, diese Vielseitigkeit, Herr Sander, ist die gewollt oder verordnet?
Das ist eher verordnet. Also es ist ja immer so, es gibt Regisseure, es gibt und die haben alle ihre Visionen oder Produktionen, die man hat, oder Ideen. Und wenn ich da reinpasse, dann buchen sie mich. Und da bin ich ganz glücklich darüber, dass mir so eine Vielfalt an Rollen angeboten wurde und ich die auch angenommen habe.
Also auch ein bisschen gewollt, weil man kann ja auch Nein sagen zu einer Rolle.
Ja, auf jeden Fall.
Haben Sie bestimmt auch schon mal gemacht, oder?
Ich bin ja nicht jetzt jemand, der von der Schauspielschule kommt, sondern ich bin ein Quereinsteiger. Das Gute an dem war, dass ich 10 Jahre vorher schon vor der Kamera gestanden bin als Model. Also konnte ich mit der Kamera umgehen. Ich kannte meine Persönlichkeit. Ich wusste, wie man welche gewisse charismatisch ist, also wenn man so eine Gefühle rausgeben will, also wie ich das machen kann. Und das hat mich das ganze Job einfach erleichtert, ja.
Ja, ist ja gut, dass man das als Quereinsteiger auch machen kann, ohne dass man das jetzt so strukturiert lernt. Sie haben dann Learning by Doing sozusagen. Ne?
Und da war ich halt einfach froh, wirklich glücklich, dass man einfach diese Rollen gemacht hat. Ich habe bei jeder Rolle, habe ich wie ein trockener Schaum alles aufgesaugt und gelernt und gelernt und gelernt und gelernt. Und jetzt bin ich natürlich über jetzt 25 Jahre Schauspieler. Mhm. Und das ist schon, da hat man viel mitbekommen.
Kommt eine gewisse Professionalität. Ja. Ein Set, gibt es trotzdem so ein paar Filme, vielleicht die eine oder andere Schmonzette in den 90ern oder frühen Nullerjahren, wo Sie gesagt haben, Erol, das hätte ich mir sparen können.
Nee, überhaupt nicht.
Nee, Sie bereuen nichts?
Ich hab angefangen, diese ganzen romantischen Filme zu machen am Anfang. Mhm. Habe auch ein paar gute Rollen gehabt.
Ich habe Schmonzette gesagt, es war ja nicht so nett. Ne? Romantischer Film, kann man auch sagen.
Ich fand die alle gut, diese Rollen. Ja, also, weil okay. Ich habe immer das Beste. Also für mich war es so, ich hatte überhaupt keine Möglichkeit, darüber nachzudenken, das nehme ich nicht so ernst. Für mich war es so, ich habe jede Rolle wirklich ernst genommen. Deswegen sind wahrscheinlich auch diese romantischen Filme angekommen.
Mhm. 2004 hat sie das auch nach Hollywood gebracht. Also nicht das Romantische, sondern ihre Arbeit.
Ja.
Neben Angelina Jolie, also klingende Namen, Colin Farrell für den Film Alexander, da haben sie den Prinzen Pharnakes von Persien gespielt.
Ja.
6 Monate mit den Hollywood-Größen rumgehangen. Wenn man dann zurückkommt nach Deutschland, fällt man da so ein bisschen runter in die Niederungen zurück?
Überhaupt nicht.
Nee?
Überhaupt nicht. Ich hätte ja nach Hollywood gehen können nach dem Film und mich dort bewerben für diese ganzen Rollen, die so exotisch sind. Das habe ich auch nicht gemacht. Deswegen bin ich in Deutschland geblieben. Ich hatte super Angebote hier von der ARD und von der ZDF. Und ich habe bei jeder Rolle einfach gelernt, versucht zu verstehen.
Das ist ja der große Traum von vielen Schauspielern, Deutsche auch. Es gibt nur ganz wenige, die es nach Hollywood schaffen.
Ja.
Die Gelegenheit haben sie dann praktisch liegen lassen, oder?
Es ist also wirklich, dann rüber zu gehen, dann nochmal ganz von vorne anzufangen.
Man hätte bei null wieder anfangen müssen, praktisch.
Ja, du fängst, okay, ich hatte einen Vorteil, dass ich Oliver Stone-Film gemacht habe. Dadurch kommt man an viele Castings ran. Aber das war nicht mein Ding. Ich wollte einfach hier bleiben. Ich habe meinen ersten, der Marlon war schon da.
Mhm.
Da wollte ich nicht noch einen großen Umzug machen. Wir sind in Deutschland geblieben, weil ich Deutschland liebe und mich auch hier zu Hause fühle.
Das Leben war hier und nach Amerika umziehen, auch wenn Ihre Frau damals die Nichte von Oliver Stone war, hat nicht angesagt.
War nicht mein Ding.
Okay. Sind Sie so ein bisschen auch eitel, wenn es dann um die Auswahl der Rollen geht? Also worauf kommt es Ihnen an? Welche Rolle nehmen Sie an?
Ja, für mich ist wichtig einfach, dass ich mit Menschen zusammenarbeite. Es gibt natürlich Rollen, die sind vom Sender vorgegeben. Es wäre gut, wenn du die Rolle übernimmst für die Produktion, dann sagt man natürlich ja. Und dann erarbeitet man das mit dem Regisseur. Das ist ganz wichtig. Wichtig ist immer die Vision des Regisseurs und des Produzenten, damit man einfach weiß, was wollen die. Ja? Und wenn ich Anfragen bekomme, sind die schon alle sehr, sehr konkret eigentlich. Und wenn ich dann durchlese, sage ich, okay, verstehe die Idee und dann treffe ich mich Regisseur oder Produktion und dann wird entschieden, ja oder nein.
Sie haben gerade gesagt, als Sie in Hollywood waren, ja, ich hätte mich da jetzt auch bewerben können auf so exotische Rollen. Das mit den exotischen Rollen, das ist ja immer so eine Sache. Also Sie sind geboren in Istanbul und dann hier nach Deutschland gekommen. Dann reden wir jetzt mal über Mordkommission Istanbul zum Beispiel. Da spielen Sie natürlich einen türkischen Kommissar und immer so diesen Exoten zu spielen, den Türken oder den Prinz von Persien oder so. Hat Sie das nie genervt?
Ja, also überhaupt nicht. Also es war auch nicht, dass es so war, dass ich nur die Exotenrollen bekomme. Ich war auch Schriftsteller, ich war Herzchirurg, ich hieß Daniel, Markus, Peter, Richard. Also ich habe durch die Bandbreite ist breit. Ich war Gangster, gut. Ich war Papst.
Super. Das finde ich sehr gut. Viele beklagen sich ja über den deutschen Film, deutsche Serien. Die seien im Vergleich zu zum Beispiel skandinavischen Serien oder Serien aus Großbritannien so von der Erzählweise, vom Skript nicht so gut, würden da hinten runterfallen. Sehen Sie da auch Luft nach oben oder hat Sie das auch manchmal gestört?
Naja, es kommt immer aufs Team drauf an. Man kann aus jedem Film etwas Besonderes machen. Und jeder Film ist etwas Besonderes. Es ist eine neue Geschichte. Es kommt immer auf die Intuition an, auf die Vision des Regisseurs und wie man zusammenarbeitet. Und dann kann man immer was Tolles entstehen lassen. Ich habe auch Rosamunde Pilcher, Inge Lindström, Tal der wilden Rosen, Lili Schönauer, diese ganzen Geschichten habe ich auch gedreht. Es hat mir Spaß gemacht. Und wir haben was draus gemacht. Das hat, weil wir hatten wirklich in diesen romantischen Filmen, da hatten wir 6-7 Millionen Zuschauer. Und wenn dann gibt es aber auch andere Filme, die haben viel weniger, obwohl sie viel großes Budget haben als wir. Mhm. Also, das war.
Sie sind so ein positiver Typ, ne? Sie versuchen es immer für sich auch ins Positive zu drehen. Also, Schmonzetten zu diesen romantischen Filmen, also wenn es dann so ein bisschen, sag ich mal, nicht so cool ist, Sie drehen es trotzdem positiv für sich.
Naja, ich meine. Wir drehen einen Film und der bleibt ja immer im Archiv, der wird immer wieder gezeigt, das ist was ganz Besonderes. Ich bin dankbar, dass ich das machen darf und ich bin dankbar, überhaupt in diesen Job reinzukommen ohne große Ausbildung. Ja, ich habe, glaube ich, das beste Stipendium gehabt als Schauspieler, 20 Jahre nur gedreht und nur gelernt, also über 25 Jahre nur gelernt und verstanden und deswegen, ich bin dankbar.
Viel Publikum hatten Sie auch in Bad Segeberg als Winnetou, den haben Sie von 2007 bis 2012 gegeben bei den Karl-May-Spielen und mit Martin Semmelrogge Schatz im Silbersee gemacht.
Das war richtig soweit? Das war ein Rekord, ja, damals.
Genau. Hat es Ihnen viel bedeutet? Also auch so Stichwort positiv, alles positiv sehen?
Ja, also Winnetou war halt so, das Angebot war super. Ich habe ein super Angebot bekommen, ich fand das interessant. Und Winnetou zu spielen, Pierre Brice hat mich auch in meiner Jugend verfolgt.
Ja, Legende.
Winnetou und Old Shatterhand, was ganz was Besonderes. Und ich hab einen Sohn gehabt, der war 6 und der hat das geliebt, ja. Und wir sind da mit echten Pferden und Schrotflinten und Knallerei und Explosionen und Kämpfe. Und dann kämpft noch einer da für Gerechtigkeit, Freundschaft. Und das war so ein kleines Geschenk, auch im Sommer. Mhm. War ein gutes Angebot, hat Spaß gemacht und wir sind auch sehr erfolgreich gewesen. Wir hatten den Rekord von Pierre Brice damals geschlagen. Also wir hatten dann über 230.000 Zuschauer und jetzt inzwischen haben die ja schon 300.000, 400.000, weil wir haben einfach eine gute Vorarbeit geleistet.
Können Sie diese kulturelle Aneignungsdiskussion rund um Karl May und um diese Rollen, die da heute geführt wird oder wurde, muss man sagen, können Sie die nachvollziehen?
Ja, ich sehe das. Ich sehe da überhaupt. Ich finde zwischen Indianer und Cowboy. Ich sehe da kein. Es ist eine fiktive Geschichte von Karl May. Er hat das ja geschrieben und ich glaube, man nimmt so viel. Wenn man alles, man diffamiert wirklich alles heutzutage. Ja, man nimmt alles auseinander und sucht irgendwo etwas Neues, was man erfinden kann. Lasst uns einfach bleiben. Lasst uns gerade bleiben und nicht immer alles so verkomplizieren, ja. Es war schon, wir wollten ja unsere Grammatik auch ein bisschen verändern, damit es ein bisschen einfacher wird für die Kids und so. Mhm. Jetzt komplizieren wir eigentlich alles. Es kommen alle durcheinander. Alt und Jung kommen alles durcheinander.
Gendersternchen und
genau.
Co., ne? SWR1 Leute mit Schauspieler Erol Sander, Fußballfan, ausgewiesener Fußballfan. Wir reden jetzt mal nicht über deinen, jetzt sind wir schon beim Du, ne? Komm, wir bleiben jetzt beim Du.
Ja, das Du finde ich auch gut.
Ja, also wir haben das ehrlich gesagt off-air schon etabliert gehabt und jetzt können wir es auch in die Sendung tragen.
Genau.
Also, als über deinen Verein Bayern München, wo du eine Dauerkarte auch inne hast, wollen wir jetzt heute mal nicht reden, aber über Galatasaray Istanbul. Die sind zum 24. Mal türkischer Meister geworden. Wow. Am Wochenende 3:1 Sieg bei Konyaspor. In Istanbul war die Hölle los. Du bist ja gebürtiger Istanbuler. Freut dich auch sowas?
Ja, vor allem, weil mein Vater war Nationalbasketballspieler und er hat auch bei Galatasaray gespielt und in der Nationalmannschaft und deswegen... es ist natürlich mein Team.
Ist ja auch in der Türkei, muss man sagen, in der Super League oder Super Cup, heißt es, glaube ich, so eine Istanbuler Angelegenheit, die Meisterschaft. Hinter Galatasaray Istanbul, da steht der Stadtrivale Fenerbahce auf Platz 2. Und unter den ersten 6 in der Tabelle sind 4 Vereine aus Istanbul. Also Istanbul ist die Fußballhauptstadt der Türkei, kann man sagen.
Ne? Ja, 5-mal Berlin.
Heimliche Hauptstadt sowieso. Ne?
Ja.
Und eine Menge Stadien gibt's da auch.
Ja, viele Stadien, viele Menschen. Aber ich war beim Spiel Bayern gegen Galatasaray und das war schon sehr aufregend.
Für wen warst du?
Ja, ich bin Bayern-Fan, deswegen.
Es bleibt dabei, ne? Das ist fürs Leben, oder?
Ja, ich bin in München aufgewachsen und ich bin seitdem ich über Fußball denken kann, Bayern-Fan und deswegen Bayern.
Du bist im Alter von 5 Jahren nach München gekommen, hast in Istanbul geboren und hast immer gesagt, du hast keinen Bezug zur Türkei so richtig. Warum nicht?
Naja, ich hatte keinen Bezug damals. Ich bin mit 5 Jahren gekommen, hier gelandet, meine Mama allein, Arbeit, war alleintätig und ich hatte gar keine Zeit, über meinen Ursprung nachzudenken. Ich musste an die Schule denken, ich musste meine Sprache erlernen und dann irgendwann in 2008 kommt die ARD und sagt, Erol, wir würden gerne die Mordkommission Istanbul mit dir als Kommissar drehen. Und ich, super. Und das war der Moment, wo es angefangen hat, mich mit meiner Geburtsstadt auseinanderzusetzen. Mhm. Und 14 Jahre, ich habe dann alle Ecken entdeckt, Restaurants entdeckt, die Drehorte, die wir waren. Das Tolle war ja auch, dass dann, weil ich habe das Grab meines Vaters nie gesehen, ich habe meinen Vater nur einmal gesehen, einen Tag. Zumindest wo ich mich noch erinnern kann. Und die haben die Produktion zu meinem Geburtstag auch noch das Grab meines Vaters gefunden, da war ich dann auch. Und damit wurde dann, und dann kommt noch der Reiseleiter für Istanbul. Also die Stadt hat mich verfolgt, so in einer gewissen Art und Weise. Und jetzt kenne ich mich, habe die Stadt studiert. Ich habe auch für das Buch, vor allem geschichtlich, war ganz wichtig, nochmal nachzuschlagen und auch vor Ort zu fotografieren, sich zu erkunden.
Ist ja ein Riesenglück eigentlich, muss man sagen. Also Istanbul kam dann wieder zu dir, nachdem du es eigentlich ja schon verloren hattest, deine Geburtsstadt. Du hast gesagt, du hast deinen Vater nie gesehen. Warum nicht?
Ja, meine Eltern haben sich früh getrennt. Da war ich, glaube ich, 2,5, 3 Jahre alt. Und dann haben sie scheiden lassen und dann ist meine Mutter nach Deutschland.
Aber als Türkin, ne?
Als Türkin, ja. Mhm. Und ist nach Deutschland. Und meine Schwester und ich, wir waren bei unserem Onkel und kamen dann 1,5, 2 Jahre nach. Das war auch schwierig natürlich als Kind, so als so ein kleines Kind zu sein. Und und dann war es halt so, da hat man halt einfach mehr mit sich selbst zu kämpfen, als darüber nachzudenken, wo man geboren ist.
Man passt sich dann auch an, da wo man ist, nämlich in deinem Fall dann in Deutschland. Ja. Und du hast ja dann noch mal eine besondere Anpassung erlebt, bist dann nämlich aufs katholische Internat gekommen, irgendwo in Niederbayern. Oberbayern, Entschuldigung.
Ja, meine Mama war voll berufstätig und hat gemerkt, dass wir so nicht weiterkommen, weil wir halt auch jemanden hatten, der uns die Hausaufgaben mitgeholfen hat oder geholfen hat. Wir hatten zwar Nachhilfe, aber das ist nicht das Gleiche, wie wenn die Eltern dir helfen. Und dann war es halt so, dass sie gesagt hat, ey, das Beste ist, ich vertraue euch Schwesterninternat, ein Klosterschwesterinternat in Schloss Niedernfels bei Marquardtstein am Chiemsee im Chiemgau. Und da war ich dann ein Jahr und die Schwester Paula, die ist mit 97, 98 gestorben, hat mir dann ganz schnell auf die Schnelle das 1x1 beigebracht, hat mir geholfen, das Deutsch mal zu machen. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung ins Gymnasium geschafft und dann irgendwann auch mein Abitur geschafft.
Also Schwester Paula, wir grüßen Sie posthum, du hast dir viel zu verdanken.
Ja, auf jeden Fall.
War das ohnehin etwas, also dass Menschen außerhalb der Familie für dich dann auch sehr, sehr wichtig waren? Wenn du gesagt hast, meine Mutter, die hatte keine Zeit, es waren schwere Umstände auch, die Kindheit war nicht einfach.
Ja, ich bin einfach, wie sagt man, ich habe echt das Glück gehabt, diese Schwester Paula getroffen zu haben, weil die hat sich mir angenommen und hat mir geholfen, einfach alles so vorzubereiten. Und dann ist es natürlich so, dass man, wenn man wenn du eben nach dem Abitur alles fertig war eigentlich, ja, war es halt so, dass ich dann auch wieder darüber nachdenken muss, was studiere ich, was mache ich, muss was tun, um mein Leben vorzubereiten. Und dann habe ich angefangen zu modeln.
Also genau das Gegenteil von, was heißt das Gegenteil von studieren? Es kam dann alles anders, aber du hast trotzdem studiert. Ne? Du hältst irgendein Diplom in den Händen, in der Tasche?
Ich habe kein Diplom, aber ich habe studiert. Ich habe in Hagen ein Fernstudium gemacht, Betriebswirtschaft, und ich habe Politwissenschaften angefangen zu studieren, aber ich habe das nicht geschafft, weil das Modeln ging eigentlich von heute auf morgen so viele Jobs reingekommen, dass ich habe da verdient für zwei Stunden Fotografie nur mein Gesicht 500 Mark. Meine Mutter hat im Monat 1600 Mark damals verdient.
Verrückt, ja. Erol, du bist in Istanbul aufgewachsen, es war keine leichte Kindheit und du hast dir hier in Deutschland auch einen Künstlernamen gegeben, nämlich Erol Sander.
Ja.
Das ist nicht dein richtiger Name, also ist das so, also das Erol täuscht ja so ein bisschen hinweg darüber, dass es ein Künstlername ist. Warum hast du das gemacht? Also dein richtiger Name, darf ich den sagen?
Ja.
Kannst du ihn selber sagen?
Nee, sag nur mal, ich bin gespannt, ob du es aussprechen kannst.
Uçun Salioglu.
Uçun Salioglu.
Ja, okay. Geht besser, aber so schlecht war es nicht.
Ja, aber ich fühle mich wohl mit Erol. Also der Erol Sander ist einfach ein Künstlername. Es gibt ja auch Tom Cruise oder ich weiß nicht, so viele Schauspieler, die Künstlernamen, die einfacher aussprechbar sind.
War das für dich damals so eine Art Notwendigkeit, dass du gesagt hast, also mit Uçun, da komme ich nicht weit, das wird kann keiner aussprechen, ist problematisch, ich muss mir was anderes da geben?
Das habe ich schon in der Jugend gemerkt. Also im Kloster hieß ich ja, weil wir viel Fußball gespielt haben, Uwe Seeler, also Uwe. Ich hatte auch mal Johannes, dann Lorenz, dann, was habe ich noch gehabt. Viele Namen, weil ich seit der Jugend kann keiner meinen Vornamen richtig aussprechen. Der heißt Uçun und das ist sehr kompliziert.
Ich
und deswegen
ja auch nicht.
Künstlername ist wenigstens einfach.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Und ich muss ein bisschen schmunzeln, weil du vorher noch gesagt hast, und bei den Rollen warst du ja auch noch Richard und Peter und was warst du noch alles. Ja, also dann kam Istanbul zu dir zurück, hat dich zurückgeholt. Du hast viel dort gedreht und als sie dir die Serie Mordkommission Istanbul damals angeboten haben, wie war das denn für dich als jemand, der gesagt hat, ich habe eigentlich gar keinen Bezug dazu? Also wie hat sich das angefühlt, diese Anfrage? Warst du glücklich?
Ja, das war, ich habe mich so gefreut darüber. Wir waren dann in der Südtürkei beim ersten Dreh und ich habe da an einem Abend, als wir gedreht haben, gesagt, super, weil Istanbul hat ja auch diesen Flair von Orient Express und diese geheimnisvolle Stadt mit der ganzen Geschichte, die da ist. Ich wusste, das kommt bestimmt bei den Leuten an, weil das wollen die sehen, das ist eine neue Farbe im Fernsehen.
Mhm. Ich glaube, einen deutsch-türkischen Kommissar hast du schon mal gegeben. Ne? Das war ja hier Sinan Toprak, der Unbestechliche.
Genau.
Also das heißt, ein bisschen Übung war schon da. Und du hast ja gesagt, also das hat dich nie umgetrieben, da diese Rollen angeboten zu bekommen. Also du siehst die Sachen immer pragmatisch. Also wenn jemand deinen Vornamen nicht aussprechen kann, dann gibst du dir halt einen Künstlernamen. Und wenn es die Exoten sein sollen, dann sind sie es halt.
Ja, es ist, wie gesagt, wir müssen jede Sekunde in diesem wunderschönen, endlichen Leben genießen.
Wie hat sich denn durch dieses Drehen in Istanbul über 12, 13 Jahre, wie hat sich dein Verhältnis zur Stadt da verändert?
Ja, ich meine, ich kannte ja die Stadt so aus meiner Erinnerung, natürlich aus den Urlaubszeiten, die ich dort war vorher. Als ich dann dort war, es war halt einfach, ich bin viel mehr auf die Leute zugegangen. Ich habe die Menschen noch mehr kennengelernt, ich habe diese Stadt noch mehr kennengelernt. Obwohl sie so in so einer Geschwindigkeit sich vergrößert, ist unglaublich.
Mhm. Die Stadt ist ja wirklich, also so ein richtiger, also mehr Schmelztiegel geht eigentlich nicht. Ja, an der Schwelle zwischen Orient und Okzident, Europa und Asien gelegen. Unglaublich reiche Geschichte. Was ist für dich so, was macht's für dich aus, Istanbul, den Reiz?
Also erstmal natürlich dieser Bosporus, ja, mitten in der Stadt kann man sich an einem Ufo setzen und den Sonnenuntergang beobachten, da kommt dieser Geruch vom Meer, das ist wirklich unglaublich. Eine Riesenstadt, wo man denkt, oh, da ist ein Riesensmog, ist es nicht. Es ist wirklich eine gute Luft dort. Ja. Und es zieht immer durch am Bosporus. Und das war ganz, ganz was Besonderes.
Drehen da war wahrscheinlich auch was Besonderes, ne?
Ja, na klar, wir waren ja über, ich glaube, wir haben alle kleinen, jeden Winkel abgedreht. Nicht ganz, weil es gibt noch viele Orte, die wir eigentlich noch vorhatten zu drehen, aber.
Auf den Dächern und so weiter.
Ja, ja, vor allem, James Bond hat ja diese, über den Dächern vom geschlossenen Mark Kapalutschasche, ist er mit Motorrad gefahren. Ich bin darüber gelaufen. Und zwar vor ihm.
Das hat ja auch den Spitznamen deutscher James Bond eingebracht.
Fälschlicherweise,
türkischer James Bond sollte man dich nicht nennen, weil den gibt's nämlich schon.
Echt?
Ja, also es gibt so eine türkische James Bond Parodie, kann man sich auch mal angucken.
Oh, cool.
Ist aus unserer Sicht, glaube ich, von unseren Sehgewohnheiten eher amüsant zum Anschauen. Du hast gesagt, wir haben fast überall gedreht, dann leider nicht mehr. Warum gab's die Serie irgendwann nicht mehr? Die war doch so erfolgreich.
Ja, wir waren in Izmir und dann gab's diesen Putsch. Und ab diesem Moment hat einfach die Versicherung nicht mehr mitgespielt. Die haben gesagt, das machen wir nicht mit, ist zu riskant. Da gab's noch sehr viel Spannung, auch im Orient gab's da richtig große Kriege auch und so. Und dann hat man einfach entschieden, ja, es geht nicht mehr so. Und dann haben wir versucht auszuweichen zeitweise nach Thailand, 2 Folgen und einmal nach Athen. Aber das war's dann auch dann schon.
Traurig oder siehst du auch das pragmatisch?
ich sehe, da weine ich eine Träne nach, weil das war schon ein super Projekt, das sehr erfolgreich ist, in vielen Ländern erfolgreich gelaufen, auch bei der ARD. Ich meine, wir sind immer an die 20% rangekommen. Das sind schon Marktwerte, wo sich andere Leute glücklich sein werden. Ich hatte einmal nur eine Folge aus Thailand, die hat man am Weihnachtsfeiertag laufen lassen. Ich meine, aber das war eine Entscheidung, die habe ich nicht.
An der Schwelle zwischen Okzident und Orient, zwischen Europa und Asien. Das ist Istanbul, die Geburtsstadt von SWR1-Leutegast Erol Sander. Und eine Stadt, in der man eine ganz andere Türkei erleben kann als im Rest des Landes, oder?
Ja, man kann, also in Istanbul erlebt man alles. Ja, es ist ja eine Stadt, die ist 2700 Jahre alt, historisch unglaublich, die Byzantiner. Dann kamen die Römer, nach den Römern kamen die Christen, dann die Osmanen. Und es war schon immer seit 2700 Jahren eine große Welthandelsstadt. Das heißt, die ganzen Kulturen und Traditionen haben sich in dieser Stadt getroffen. Und ich glaube auch, dass in Istanbul trifft sich die ganze Türkei.
Mhm. Es gibt ja viele Leute, die sagen, also gegen Istanbul ist Berlin ein richtiges Dorf.
Kann man sagen. Kann man wirklich sagen, weil das ist echt, also man muss ja auch sagen, die haben ja fast inoffiziell 22 Millionen Einwohner. Mhm. Berlin hat 3,5, das heißt 6-7 Mal so viel. Ja. Also das ist schon brutal.
Kann man auch schwer vergleichen. Aber es ist ja auch so, Paris ist ja auch nicht Frankreich, sondern irgendwie Paris. Also das ist, haben diese Städte so an sich. Ja. Und die heimliche Hauptstadt der Türkei ist es ja irgendwie auch, kann man sagen. Ne? Nehmen Sie uns doch mal mit, oder nimm du uns doch mal mit, Entschuldigung, wir sind ja schon woanders, in deine Lieblingsorte, Erol, nach Istanbul.
Ah ja, für mich ist immer so, wenn ich am Anfang, wenn ich zu meiner Arbeit gefahren bin oder wenn ich nach Istanbul komme, ist immer so, gibt es so gewisse Straßen, die ich entlang gehe, weil ich weiß, ich bekomme das zu essen, was ich haben möchte. Die Hauptspeise und die Nachspeise, jeweils verschiedene Läden. Und dann treffe ich auch die Menschen, weil es gibt so die Istiklal im Taxi und da läuft ganz Istanbul durch. Und es gibt auch so am Goldenen Horn Plätze, wo auch ganz Istanbul vorbeikommt, alle Menschen. Und so kriege ich so einen kleinen Update über Istanbul.
Mhm. Hast du so eine Empfehlung? Also wann fährt man denn am besten hin? Fahre ich jetzt so im Frühling vielleicht, wenn es noch nicht ganz so heiß ist? Oder im Herbst oder im Hochsommer, weil es da besonders schön ist?
Ja, also das kann man so nicht sagen, aber ja, Frühjahr, natürlich jetzt so Pfingsten, Ostern, Pfingsten ist eine gute Zeit in Istanbul, genauso wie September, Oktober. Juni, Juli, August immer sehr, sehr heiß, aber kann auch, also ich habe da ein paar Mal gedreht, kann auch sehr angenehm sein. Es kommt darauf an, wie man kann sich ein bisschen Zeit nehmen, dann kann man das auch ruhig machen. Also ich glaube, so ein verlängertes Wochenende in Istanbul kann man die Stadt kennenlernen und man wird erstaunt sein, was für eine mächtige Stadt das ist. Also auch kulturell. Ich gehe jetzt nicht um die Größe, sondern es geht wirklich um die Reichheit der Kultur.
Ist es nicht viel zu groß, um es jetzt so an so einem kurzen Wochenende erleben zu können? Oder kann man sich da schon ein bisschen fokussieren noch?
Man kann sich fokussieren. Also es geht ja wirklich meistens für die Touristen auch um diese historischen Städte, die da sind. Und auch die Moscheen und Kirchen, die da sind. Und da kann man immer... Entschuldigung,
ja, also ich meine, es ist ja so eine reiche Stadt, ja, mit so einer reichen Geschichte. Die Griechen waren da, die Perser waren da, die Römer waren da. Ja. Konstantinopel als Zentrum des Byzantinischen Reichs, Osmanisches Reich, früher mal Hauptstadt. Also das lässt sich ja, und da gibt's ja alles. Also jede Fassade der Geschichte, ob klassizistisch, ob griechisch oder so, alles da. Das kriegt man doch gar nicht alles erfasst so schnell.
Naja, man kann, also ich habe ja einen Reiseleiter gemacht, wo man das schon ein bisschen, also in einer kurzen Form machen kann. Also die wichtigen Sachen sind auf jeden Fall drin im Buch. Und natürlich auch, ich glaube auch, die Menschen wollen auch den Flair dieser Stadt auffangen. Und ich gebe mit diesem Buch, zeige ich so das, was ich an Istanbul liebe, die Plätze, die ich liebe. Und wenn man dann mal dort ist, ja, dann sieht man das auch. Wenn man auf dem anderen Ufer ist, die meisten Touristen sind ja am Goldenen Horn. Oder du gehst auf die andere asiatische Uferseite und schaust auf das Goldene Horn, wenn die Sonne untergeht. Das ist eine unglaubliche Farben, die da entstehen.
Klingt, als wäre das ein bisschen dein Lieblingsplatz.
Ja, genau so ist es. Den verrate ich auch.
Aber manche fragen sich jetzt bestimmt, was redet denn der Sander jetzt die ganze Zeit über Istanbul? Der ist doch Schauspieler. Müssen wir vielleicht nochmal sagen, du hast einen Reiseführer geschrieben.
Genau.
Und zwar auf Bitten eines Verlags hast du aus einer Serie, wo man so aus einer sehr persönlichen Sicht auf Istanbul geschaut und hast dazu einen Reiseführer geschrieben. Und nicht jeder hat die, sag ich mal, die Ehre, dass man wirklich mal ganz persönlich auf seine Stadt gucken darf. Gut, du hast jetzt keinen München-Reiseführer geschrieben, sondern Istanbul, aber es ist ja irgendwie auch deine Stadt. Wie viel, du bist ja kein Reisebuch Autor professionell, sondern Schauspieler. Wie viel muss man denn in so eine Stadt gehen, damit man ernsthaft was dazu sagen kann?
Ja, also der Gräfe und unser Verlag wollte auch etwas Authentisches haben, etwas Persönliches haben. Und ich bin jetzt, ich musste schon also zwei Studienreisen dorthin machen. Das waren jeweils 1 bis 1,5 Wochen.
Das war Pflicht.
Das musste ich machen. Ich musste mich mit der Geschichte auseinandersetzen, weil ich wollte auch, dass es auch alles sehr korrekt und gut ist. Und ich wollte auch die Plätze, die ich so sehr liebe, noch tiefer verstehen. Ja. Und das ist alles in dem Buch drin.
Ja, da wird auch ziemlich viel gegessen in diesem Buch.
Ja, klar.
Da habe ich mich gefragt, so ein Schauspieler, der muss doch immer schlank und rank sein, ja. Und dann geht er da nach Istanbul und isst sich durch die Kulinarik dort. Darfst du das überhaupt?
Na, selbstverständlich. Wer viel geht und spazieren geht, darf oder wandern geht, der darf auch viel essen.
Das ist ja dann auch vonnöten, wenn man da durch Istanbul läuft. Ja. Da muss man sich auch bewegen, viel zu Fuß sein. Kannst du mal ein bisschen so, also was geht, also ich glaube, man kann da wahrscheinlich alles essen, ne? Aber kannst du mal so ein bisschen was erzählen? Was hast du da an Highlights gefunden?
Und zwar ist so, es gibt den Erfinder des Iskender Döner Kebabs. Döner, kurz in Deutsch, wo man sagt
aber, Döner. Ja, Iskender ist doch eine Stadt in der Türkei.
Ja, aber...
Aber auch ein Stadtteil in Istanbul.
Ja, genau. Aber die Iskenderun ist die Familie, so heißt die Familie, die das erfunden hat.
Ah,
der Familienname. Und die haben diesen, in Bursa war das damals, weil der Iskender Döner Kebab kommt aus Bursa. Und die habe ich in Istanbul entdeckt. Die sind auch vor 20, 25 Jahren nach Istanbul gezogen, also ein Teil des Restaurants. Und dort kann man den besten, also wirklich den besten Iskender Döner Kebab essen. Nicht vergleichbar, was man hier auf der Straße bekommt. Mit Feind. Ich esse auch
also
nicht
kann so ich mir jetzt nicht diesen Vertikalspieß vorstellen, von dem wir so das plattgedrückte
doch,
Fleisch...
Doch, genau das. Der hat
genau
das erfunden. Der hat das erfunden.
Ah, der hat
es war waagrecht zuerst. Eigentlich. Und er hat das, weil die und weil das ganze der Geschmack einfach, diese Tropfen einfach ins Feuer gefallen sind, hat er einfach das senkrecht draufgestellt.
Aber das steht ja im Widerspruch zu den Berlinern, die sagen, sie hätten es erfunden.
Nein, in Türken, Berlin. Nein. Ja? Er hat es nicht patentiert, aber Erfinder des Iskender Döner Kebabs ist die Iskender Olu Familie.
Ja. Wie isst man den? So ein Brot wie bei uns oder macht man sich da einen Teller?
Nee, die machen da, das ist schon so richtig, da gibt es so ein Pflaumengetränk dazu, da gibt es Patlıcan, also Auberginen dazu, gebrannt auf dem Feuer und dann wird es schön auf so einem Teller serviert mit frischem Brot und dann kommt Joghurt, das Fleisch und dann die Soße drauf. Hammer. Ist immer im Reiseführer drin. Wenn ihr Istanbul besucht, bitte tut mir einen Gefallen. Nehmt von Eminönü eure normale Linienschiff nach Kadıköy, steigt dort aus, geht 200 Meter über die Straße und dann seid ihr bei diesem Iskenderolu. Ich habe jeden, der mich in Istanbul besucht hat, dort eingeladen und jeder, der dort einmal war, geht dort nochmal hin. Allein für dieses Restaurant.
Ist jetzt spätestens kein Geheimtipp mehr, muss man sagen. Aber so ist das halt mit den Reiseführern. Aber habe ich dich nicht mal sagen hören, du isst kein Fleisch?
Ja, also ich esse moderiert Fleisch. Also man braucht ab und zu ein bisschen Fleisch zum Essen, aber ich bin so Richtung, ich teile mir das auf, ich brauche Omega-3, ich esse ein bisschen Fisch, ein bisschen Fleisch, aber ich gehe schon Richtung vegan eigentlich.
Da muss doch der Schauspieler doch auf seine Ernährung achten, obwohl ich dich hier bei Nachspeisen en masse sehe. Was haben wir da? Also da haben wir ein Bild, da sitzt du vor drei verschiedenen Nachspeisen. Kannst du mal kurz, eins sieht aus wie ein Eis. Das
ist Tondurma.
Ja,
was ist das? Und das untere ist Kasantepe.
Ja, was ist das?
Das ist so... das erkläre ich nicht, wie das gemacht wird.
Okay, also lassen wir das als Cliffhanger. Istanbul ist auf jeden Fall eine Reise wert und aus der Sicht von Eero Sander gibt es jetzt auch noch zu sehen. Wenn ich jetzt, du bist jetzt ja, hast wieder eine junge Familie, bist Familienmensch, du bist aber auch eine prägnante Figur in der deutschen Bildschirmlandschaft. Trittst du jetzt mit 55 ein bisschen kürzer?
Nee, ich mache weiter Vollgas.
Zwei große Sachen sind da am Start.
Ja,
eine Serie?
Eine Serie international.
Ja, Film auch?
Ein internationaler Film. Ja.
Beides international?
Ja, ich sag dir nicht wo, in welchem Land oder so. Nee. Einfach.
Ist es noch so unausgegoren?
Erst Unterschrift und dann bin ich dabei. Dann werden wir auch ausführlich darüber reden können.
Okay, dann musst du wiederkommen.
Dann komme ich wieder.
Eero Sander, SWR1, Leute, vielen Dank für deinen Besuch.
Danke für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.